Es gibt für jedes Jahr so etwas wie eine Jahreslosung, das heißt ein geistliches Leitwort, und das steht für dieses Jahr 1995 in Jesaja 45, Vers 22. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich wiederhole nochmal, Jesaja 45, Vers 22. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ja, es geht um Rettung oder auch um Hilfe. Wäre ganz interessant, wem Sie eventuell schon mal im Leben aus der Klemme geholfen haben oder aus einer misslichen Lage befreit haben. Das wäre jetzt ein interessanter Austausch. Vielleicht haben Sie mit Ihrem Überbrückungskabel des Autos mal jemand wieder flott gemacht oder einen anderen mitgenommen. Oder jemand aus einem Raum geholfen, wo er nicht mehr rauskam. Oder aus einem Aufzug, wo er stecken geblieben ist. Oder was weiß ich, mit ihrer Blutspende weitergeholfen oder ähnliches. Oder finanziell gerade das passende Loch geschlossen, dass es doch noch irgendwo weiterging. Es macht Freude zu helfen, obwohl es auch Mühe macht und man gewöhnlich dann irgendwie eigene Pläne so ein klein bisschen zurückschieben muss, bis diese Hilfe gelungen ist. Die nächste Frage wäre natürlich, wurde Ihnen schon einmal geholfen? Oder wurden Sie schon einmal gerettet? Könnte ja auch sein. Das wäre ein noch interessanterer Austausch, weil er noch persönlicher ist. Ich bin so als kleiner Pimpf mal in so einen Wasserbehälter gefallen und unsere Nachbarin hat es zum Glück gesehen, sprang sofort herunter und hat mich da wieder rausgefischt. Sonst stünde ich wahrscheinlich heute nicht mehr hier. Aber sowas passiert ja zum Glück nicht alle Tage. Aber Hilfe habe ich sicher oft erfahren, wobei Hilfe ja nicht nur heißt, dass einem einer körperlich helfen muss. Es gab zum Beispiel Menschen, die haben mir Entscheidungshilfe gegeben, dass ich in wichtigen Situationen richtige Entscheidungen treffen konnte. Und das war sehr gut. Oder sie haben mich zu irgendetwas eingeladen, was für mich sehr bedeutungsvoll wurde. Das kann auch eine Hilfe sein. Und so gibt es sicher noch viele andere Dinge, die wichtig sind. Hier heißt es, wendet euch zu mir und lasst euch retten oder auch lasst euch helfen, alle Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Hilfe setzt immer Zuwendung voraus, weil ja diese Hilfe irgendwo einen Ansatzpunkt braucht, genauso wie in Physik man gelernt hat, dass die Kraft auch bei einem Hebel oder was immer es ist, immer einen Ansatzpunkt braucht, sonst kann sie nicht eingreifen. Die Zuwendung ist der Ansatzpunkt für Hilfe. Gott fordert hier Leute auf, sich ihm zuzuwenden und sich helfen und sich retten zu lassen. Zunächst meint er sein Volk, das damals im Exil war, das heißt 70 Jahre in Babylon, 70 Jahre im Abseits. Ich meine, mancher von uns ist auch schon mal ins Abseits geraten, vielleicht 3 Wochen im Krankenhaus oder ein halbes Jahr irgendeine Spezialkur oder vielleicht irgendeine ganz traurige Phase, wo er sich im Abseits fühlte. Aber 70 Jahre im Abseits hat noch keiner erlebt von uns, vermutlich. Und diesen Leuten sagt Gott, wendet euch zu mir und lasst euch retten. Ich werde euch herausführen aus diesem Abseits und wieder zurückbringen. Allerdings meint er nicht nur die Leute seines Volkes Israel, sondern auch dann die Leute des Volkes Babylon, wo sie gefangen waren. Denn über Babylon würde er Gericht halten, sodass es dann dort auch wieder Entronnene gibt, die das Gericht überleben. Und denen würde er sich nicht als Triumphator präsentieren, sondern sagen, auch wenn ich euch besiegt habe und ihr eigentlich durch eigene Schuld fast untergegangen wäret, seid ihr herzlich willkommen bei mir. Und es wäre vielleicht auch für manchen unter uns gut, wenn wir uns helfen lassen, kann das ja manchmal auch eine selbstverschuldete Lage sein, in der man ist. Und trotzdem sagt Gott, du bist mir herzlich willkommen, egal wie du in diese Lage hineinkamst, wende dich mir zu und lass dich da wieder heraus manövrieren von mir. Lass dich retten und dir helfen. Ja, wie geraten Menschen ins Abseits, damals und heute wahrscheinlich immer dasselbe, indem sie Gott nicht Nummer eins sein lassen im Leben. Sie kennen ja alle das erste Gebot und es gibt manche so leichtsinnige Leute, die gerade einem Pfarrer ihre Frömmigkeit demonstrieren wollen und sagen sie, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich gehe zwar nicht in die Kirche, aber ich halte die Gebote. Und Ich meine, ich freue mich über die Gebote, ich freue mich auch über Leute, die die Gebote halten, aber das ist meistens ein Druckschluss, denn das erste Gebot heißt ja, ich bin der Herr, dein Gott, ich bin Nummer eins in deinem Leben. Und meistens schauen die Leute nur auf eine gewisse Moral, die sie haben, die ja vielleicht gar nicht schlecht ist, vielleicht sogar gut ist, aber ob Gott Nummer eins in ihrem Leben ist, das ist ja eine ganz andere Frage. Wie geraten wir ins Abseits, es ist immer dasselbe, indem wir Gott nicht Nummer eins sein lassen, sondern irgendwas an seine Stelle setzen und dadurch Götzen produzieren. Götze ist jede Macht, jede Kraft, jede Person, die mir das Wichtigste wird im Leben. Für manchen ist es der Lebenspartner, den ihr vergottet. Für einen anderen ist es sein Bankkonto, vielleicht sein Beruf, seine Fähigkeiten, die er hat, seine Schönheit als junger Mensch, sein Fernseher, was auch immer das ist. Alles, was Nummer eins wird, ist an dieser Position schlecht, auch wenn es sonst gut wäre. Götze, also alles, was die Stelle Gottes annimmt, indem es Nummer eins wird. Letztlich steckt immer dahinter 1. Mose 3, ihr werdet sein wie Gott, das heißt diese Selbstvergottung, ich bin selbst im Mittelpunkt und bestimme, was für mich gut und richtig ist. Diese Abwendung von Gott kann natürlich auch philosophische Formen annehmen, so wie dieser deutsche Staatsmann Friedrich der Große sagte, jeder kann nach seiner Fassung selig werden. Das klingt sehr tolerant und gut, aber ist die Frage, ob es stimmt. Die Frage ist natürlich, was selig bedeutet. Wenn er so ein bisschen zufrieden sein kann damit, dann hätte er vielleicht recht. Falls es darum ging, den richtigen Weg zu finden, dann hätte er Unrecht. Oder wenn Sie hier jemanden durch Obertshausen durchlotsen sollten, würden Sie dann hier vorne sagen, ist egal, Sie können da rechts rumfahren oder vorne links. Irgendwie werden Sie da schon durchkommen. Es gibt nur eine einzige Straße, die hier durchführt. Und das können wir den Leuten ja auch gleich verraten. Also wenn Sie in der Mitte bleiben, dann kommen Sie hinten auch wieder raus. Also jeder nach seiner Fassung ist manchmal sehr tolerant und sehr umständlich, weil es eventuell sehr viele Irrwege öffnet. Andere Leute, so wie dieser deutsche Pfarrersohn Nietzsche, sagte, Gott ist tot, wir haben ihn getötet. Das heißt, diese Gottesidee haben wir umgebracht. Die brauchen wir für unsere Lebensphilosophie nicht mehr. Später sind sogar Theologen seiner Spur gefolgt, so wie diese Dorothee Sölle zum Beispiel, die von einer Theologie nach dem Tod Gottes spricht. Das ist eigentlich schon ein Witz in sich selbst, wenn man es richtig versteht. Eine Theologie nach dem Tod Gottes. Es wäre so, wie wenn Sie gestorben sind und ich schreibe jetzt über Ihr Nichtvorhandensein eine Biografie. Würde jeder sagen, worüber willst du denn dann reden? Abwendung von Gott im Osten war weitgehend materialistisch. Vielleicht kennen Sie diesen Slogan, den auch Erich Honecker unter anderem gebrauchte. Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Klingt sehr plausibel und schön. Was man heute unter Esel zu verstehen hat, ist vielleicht etwas anders geworden. Im Westen sieht dieser Materialismus anders aus. Es ist ein praktischer Kapitalismus, dass man sich freut über das, was man besitzt, was ja nicht schlecht ist. Aber dass man das oft sagt, das sichert mein Leben. Ich habe meine Zukunft gesichert, ich habe alles geplant. Ich habe genügend Einkommen und Auskommen und damit läuft alles. Eigentlich brauche ich keine Hilfe mehr. Das eigentliche Kapital sieht vielleicht doch noch anders aus im Leben. Oder eine religiöse Abwendung. Heute werden die Leute ja immer religiöser. Sie suchen neue Heilslehren, nur das Stichwort New Age und Esoterik. Oder den Fundamentalismus als Ausweg. Oder von Science Fiction zu Scientology. Dieser Mann, der diese neue Heilslehre brachte, hat ja ursprünglich so Science Fiction Romane geschrieben. Er dann jetzt etwas mehr Geld verdient mit seiner neuen Lehre der inneren Reinigung, die er aufgebaut hat und damit Tausende ausnimmt und verführt. Diese Dinge führen eigentlich alle irgendwann zum Zusammenbruch. So wie ein Kartenhaus, wo man dann irgendwann so die zentrale Karte rauszieht und alles Aufgebaute in sich zusammenstürzt. Auch unter uns kann es so sein, dass alles geplant ist. Das ist ja sehr wichtig, dass man Dinge plant, auch im Vorhinein plant und überlegt und bedenkt. Aber man kann eben nicht alles planen und manchmal brechen auch Systeme zusammen. Im letzten Jahr gab es offensichtlich so viele Firmenzusammenbrüche wie noch nie in der Bundesrepublik. Aber auch viele Familien brechen zusammen, Beziehungen brechen zusammen, Überzeugungen gehen kaputt. Und dann sucht man nach Rettern. Nehmen wir nur einen Retter, den heute sicher im Westen niemand mehr als Retter sieht, der früher mal ein Retter war in diesem Schah-System in Persien, kam dann der Retter aus Frankreich eingeflogen mit Namen Khomeini. Inzwischen weiß jeder, dass der Retter eigentlich ein, ja, wie soll man das sagen, ein Gewaltherrscher, eine Art religiöser, ja, totalitärer Führer wurde und gar kein Retter mehr war. Man brauchte selbst wieder Rettung vor ihm. Oder im Osten die Leute, die die Marktwirtschaft als Rettung ansehen. Man muss nur den Markt freigeben, alles so ein bisschen laufen lassen, der Mafia Raum geben, sage ich ironisch, und so ein bisschen was dies und jenes laufen lassen, aber es funktioniert nicht. Im Westen sucht man Sanierer, die irgendwelche Firmen wieder auf die Beine bringen, die die Finanzen wieder ordnen, die aus den roten wieder schwarze Zahlen machen. Oder die UNO oder NATO galten als Retter, inzwischen ist es da auch etwas schwieriger geworden. Oder viele Ärzte haben eine Retterfunktion, nicht, dass sie nicht für normale Krankheiten da wären, aber viele Leute kommen mit ihrem Leben nicht zurecht und deshalb gehen sie immer wieder zu einem Arzt, lassen sich wieder eine Pille verschreiben, obwohl sie eigentlich vielleicht jemand brauchten, der ihr inneres Lebensgebäude verändert, sodass sie vielleicht von dieser Art von Pillen etwas weniger brauchen würden oder auf die Dauer vielleicht gar keine mehr. Dieser Tage machte mich meine Frau aufmerksam in der FAZ auf eine zweiseitige Reklame, die also alleine zwei Seiten füllte. In der Mitte stand nur eine dicke Spalte oder zwei waren es, glaube ich, zwei Zeilen. Da hieß es, wenn alle Wege verbaut sind, bleibt nur der Weg nach oben. Jetzt ist man ganz interessiert, was wollen die damit sagen? Wenn alle Wege verbaut sind, bleibt nur der Weg nach oben. Ich guckte natürlich auch, wer hat das geschrieben, was will er damit ausdrücken. Es war ein Beraterbüro, das für Karriereschulung da ist. Ja, der Weg nach oben, wenn es seitwärts nicht mehr läuft, obwohl ich dann meine Fragen hätte, ob es nach oben läuft, wenn es nach seitwärts nicht läuft. Aber eigentlich ist es ja fast eine theologische Aussage. Wenn alle Wege verbaut sind, bleibt nur noch der Weg nach oben. Es könnte ja für manchen sein, dass er dann auch, wenn er dieses Oben neu entdeckt, auch wieder Öffnung zur Seite bekommt. Jeder von uns hat irgendwelche Rettungserlebnisse gehabt, hat Rettungsnummern im Kopf, vielleicht die Nummer 110 oder 112 für Polizei oder Feuerwehr. In der Bibel haben diese Nummern andere Zahlen, da gibt es die Nummer 5015 und 333. Psalm 50, Vers 15 heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und Jeremia 33, Vers 3, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir Großes kundtun, Großes und Unfassbares, Dinge, die du nicht weißt. Gott hat Erfahrung im Retten. Viele von uns lesen die Bibel und ich fände es ganz fein, wenn es noch mehr würden, die dieses Buch liebgewinnen und studieren und lesen für sich. Wenn man sie liest, wird man ganz viele Rettungsgeschichten lesen, wo Menschen gerettet werden, Völker zusammenhängen. Das bekannteste ist sicher diese Arche Noah, wo 8 Personen durch die Sintflut gerettet wurden. Oder dann später der junge Mann, der mit 17 Jahren von seinen Brüdern ins Ausland verschachert wurde, Josef, und dann zum Retter der ganzen damaligen Welt wurde, weil er dem Pharao einen guten Rat geben konnte. Oder der Mose, der sein Volk rettete, oder die Dirne Rahab, die ein rotes Seil aus ihrem Fenster hängte, damit alle, die in diesem Haus waren, gerettet würden bei der Eroberung Jerichos. Überall Rettungswege. Oder der Prophet Jona, ganz interessanter Mann, der ja im Mittelmeer unterging, weil er über Bord geworfen wurde. Und dann kam ein Seeungeheuer und hat ihn verschlungen. Wahrscheinlich dachte er, oh weh, das ist jetzt mein Ende. Aber genau dieses Seeungeheuer war sein Rettungsmittel, das ihn dann an Land wieder ausspuckte. Und so kann es sein, dass wir manchmal vor Gottes Art, uns aus einer Situation zu retten, Angst haben, weil wir sagen, oh weh, jetzt wird es ganz finster in meinem Leben, jetzt läuft gar nichts mehr. Und vielleicht kann das trotzdem das Mittel sein, das Gott gebraucht, um uns eine ganz neue Perspektive oder sogar einen ganz neuen Lebensraum zu öffnen. Rettung bei Gott heißt Rettung vor dem Gerichtszorn Gottes. Christen kommen nicht in das jüngste Gericht. Die Hölle bleibt für sie ein fremder Zustand. Sie erfahren ein Leben lang und auch die ganze Ewigkeit die Nähe Gottes. Gott verändert ihr Denken, er schenkt ihnen eine neue Identität. So ein modernes Wort. Der alte Mathematiker Pascal, das heißt alt war er nicht, aber ist schon lange tot, sagte mal, dass in jedem Menschen ein Vakuum ist, das nur Gott füllen kann. Das heißt, nur wenn Gott, genauer Jesus, in mir lebt, dann ist das Vakuum gefüllt. Das heißt, dann bin ich erst eine komplette Person und habe meine eigentliche Identität gewonnen. Hier heißt es jetzt, wir sollen uns Gott zuwenden. Er würde uns helfen und uns retten. Für das Volk Israel bedeutete Rettung, einen neuen Lebensraum wiederzubekommen. Und für uns, denke ich, kann das auch dasselbe bedeuten, wenn Gott uns rettet, dass er uns einen Lebensraum öffnet, in dem wir uns entfalten können, wobei das sicher sehr verschieden ist. Rettung bedeutete Schutz vor Feinden. Er kann unsere Feinde auf Distanz bringen, unsere Empfindlichkeit, unsere Sorgen, unsere Ängste, die Verzweiflung, vielleicht auch Schuld oder was immer das ist, und uns Frieden schenken und Segen. Dabei sagt er, dass er alleine Gott ist, außer ihm gibt es keinen. Das heißt, nur er kann retten, weil er nur Gott ist. Jetzt ist die Frage, ist es nicht arrogant zu behaupten, ich bin's und sonst keiner? Gott markiert die Rettungswege. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Kaufhaus, so mittendrin, vielleicht dann im Schlussverkauf. Plötzlich geht das Licht aus, irgendwo bricht eine Panik aus. Sie sehen gar nichts mehr, sind auch keine Fluchtwege markiert. Und Sie haben insofern Glück, dass ein Verkaufsmensch vor Ihnen steht, der dort zum Personal gehört. Und Sie fragen Sie, wo geht's hier raus? Und er sagt, oh, Sie können alle Wege wählen, die sind alle möglich für Sie. Schauen Sie doch mal. Das würden Sie als sehr lieblos empfinden, so eine richtige Verzweiflungsbotschaft. Aber so sehen das viele heute. Sie sagen, die Frage nach der Rettung kann man nicht beantworten. Man kann nur sagen, alle Religionen haben Wahrheitsfunken oder Kerne. Welche richtig ist, wissen wir nicht. Das Wort Mission verwenden wir nicht mehr, nur noch das Wort Dialog, im Gespräch bleiben, sich einbringen. In der Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht es, es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie sollen gerettet werden. Also die Behauptung, das ist der einzige Fluchtweg für eine Rettung für Zeit und Ewigkeit, Gottes Hilfe zu erfahren. Ich sah eine Fernsehsendung, die Sie vielleicht auch sahen, Menschen 94. Da wurde unter anderem ein Mann ins Interview hineingeführt, der von der Estonia gerettet wurde. Das heißt nicht von, sondern im Wasser dann gerettet wurde. Er hatte sich schon an so eine Rettungsinsel angeklammert von außen, aber hing selber noch im Wasser. Als dann eine andere Rettungsinsel an ihm vorbeitrieb und in diesen meterhohen Wellen der eine herauslangte und ihn hineinzog. Denn sonst wäre er sicher ertrunken, durch Unterkühlung abgesackt. Der war also einer, der eigentlich schon so ein bisschen gerettet war, so richtig war er auch noch nicht gerettet, weil er ja noch ein paar Stunden auf dem Meer dahin trieb, in der Rettungsinsel, der aber einen anderen mit hineingezogen hat. Jemand sagte mal, gerettet sein gibt Retter Sinn. Stimmt das? Wenn wir wissen, Gott hat mich gerettet, er hat mir ewiges Leben geschenkt, ich werde für ewig mit ihm verbunden bleiben, auch über die letzte Grenze hinaus, habe ich dann wirklich einen Rettersinn und bemühe mich, andere sozusagen mit an Bord zu ziehen, natürlich nur, wenn sie wollen, nicht gegen ihren Willen. Das wäre schön. Das Hauptstichwort für mich in diesem Abschnitt ist das Wort Zuwendung. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle Enden der Erde. Und es wäre schön, wenn das über unserem Leben in diesem Jahr stehen würde, dieses Wort Zuwendung. Zuwendung zu Gott mit all den Folgen, die das dann haben wird. Und ich denke, wenn es Zuwendung zu Gott ist, wird es auch ein Stück weit Zuwendung zueinander sein. Und wir sind gespannt auf die Auswirkungen von beidem. Hab Dank, Vater, dass du dich in Jesus uns als Retter zeigst. Danke für jeden, der das schon begriffen hat. Danke für alle, die in diesem Jahr das neu verstehen werden. Danke, dass du uns einen Lebensraum öffnest, in dem wir uns bewegen können, wo wir auch zurechtkommen in deiner Führung. Segne jeden ganz persönlich in deine Nähe. Amen.